SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Schön, dass Sie dabei sind. Und das erwartet Sie. Wie der Naturschutz in der Landwirtschaft eine Rolle rückwärts macht. Wir schauen auf die Zugeständnisse der EU an die protestierenden Bauern. Wo sich Kiebitz und Co. wohlfühlen. Wir fragen, wie wir unsere Landschaft denn für die bedrohten Vögel umbauen müssten. Wenn Arzneimittel und Pestizide die Bäche belasten, wir lassen uns den chemischen Fußabdruck von europäischen Flüssen erklären. Und wenn Delfine oder Wale sich in Fischernetzen verhaken, wir sind bei einem Training dabei, wie man sie retten kann. Mein Name ist Alice Thiel-Sonnen. Seit Monaten beherrschen sie die Straßen, die Landwirte mit ihren Traktoren und ihren Hubkonzerten. In Deutschland demonstrierten sie zunächst dafür, dass sie ihre Vergünstigungen beim Agrardiesel behalten dürfen. Dann für weniger Bürokratie, das ist auch EU-weit ein Argument der Protestzüge, und auch weniger Umweltauflagen sind die Forderungen. Der deutsche Agrardieselzuschuss, der wird nach und nach gestrichen, das ist inzwischen entschieden, aber ansonsten gibt es Zugeständnis um Zugeständnis. Aktuell haben die EU-Mitgliedsländer zugestimmt, dass Umweltregelungen in der gemeinsamen Agrarpolitik gelockert werden. Sie waren mühsam ausgehandelt worden und gerade mal ein Jahr in Kraft. Aus Brüssel berichtet Jakob Meyer.
Sie sind wieder da. Zum dritten Mal seit Beginn des Jahres blockieren hunderte Traktoren das Brüsseler Europaviertel. Landwirte, vor allem aus Belgien, haben Heuballen aufgetürmt und Reifen angezündet. Der Protest zeigt Wirkung. Die EU-Staaten haben beschlossen, Umweltauflagen zu lockern. Frankreichs Minister Marc Fesneau betont, das ist kein Zugeständnis an die Landwirte, es ist ein Echo, eine Antwort auf das, was richtig ist in ihren Äußerungen, was grundlegende Probleme in der gemeinsamen Agrarpolitik angeht. Und deshalb denke ich, dass das nur eine vernünftige Maßnahme ist. Die EU lockert zum Beispiel die Regeln für Brachflächen und Fruchtfolgen, die sicherstellen sollen, dass landwirtschaftliche Nutzung die Böden nicht zu sehr auslaugt. Die Mitgliedstaaten bekommen mehr Spielraum, um zu entscheiden, welche Böden in welcher Jahreszeit geschützt werden sollen. Landwirte bleiben auch künftig von der Pflicht befreit, einen Teil ihrer Ackerflächen zugunsten des Artenschutzes stillzulegen. Betriebe mit einer Fläche von weniger als 10 Hektar müssen nicht mehr mit Kontrollen und Strafmaßnahmen rechnen. Die Verantwortlichen hoffen, dass dadurch der Verwaltungsaufwand deutlich zurückgeht, ohne dass die Umweltziele darunter leiden. Wir haben unseren Landwirten zugehört und rasch gehandelt, sagt David Clarin-Wall, der zuständige Minister Belgiens, das derzeit den EU-Ratsvorsitz innehat. Beispielsweise werden wir die Maßnahmen zur Winterabdeckung flexibler gestalten oder für mehr Flexibilität bei den Fruchtfolgen sorgen. Ein zweites Paket sieht vor, eine Preisbeobachtungsstelle einzurichten, um schnell auf fallende Preise reagieren zu können. Es handelt sich um ein Bündel zahlreicher Maßnahmen, die sich alle auf die Preise auf den Märkten auswirken, um das Einkommen der Landwirte gezielt zu steigern. Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir verlangt, bürokratischen Ballast abzuwerfen, aber mit Augenmaß.
Gelegentlich habe ich das Gefühl, dass der ein oder andere, wenn er über Bürokratieabbau spricht, eigentlich damit meint, den Wegfall von Umweltauflagen, den Wegfall von Artenschutz. Darum kann es uns nicht gehen, sondern worum es geht ist, dort, wo Bürokratie zu mehr Belastung führt, zu unnötiger Belastung führt, dort muss die Bürokratie abgeschafft werden.
In mehreren europäischen Staaten protestieren Landwirte und ihre Verbände gegen sinkende Preise, neue Umweltauflagen und Agrarimporte aus der Ukraine. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, auf Einfuhren einiger ukrainischer Agrarerzeugnisse ab einer bestimmten Menge wieder Zölle einzuführen, etwa auf Eier, Geflügel und Zucker. Das trägt die Bundesregierung mit. Frankreich und Polen gehen die geplanten Einschränkungen aber nicht weit genug. Der französische Minister Fesneau erklärt, man muss die Ukraine militärisch und wirtschaftlich unterstützen, aber es darf nicht zu einem Ungleichgewicht auf den Märkten kommen. Wenn wir die Unterstützung der öffentlichen Meinung verlieren und unsere europäische Landwirtschaft, dann bringt das weder der Ukraine noch Europa etwas. Wir sind für eine ausgewogene Position. Die Verhandlungen darüber laufen noch. Die Erleichterungen für die Landwirte sollen im Eilverfahren beschlossen und Ende April im EU-Parlament abgesegnet werden.
Zugeständnisse im Eilverfahren. Im Juni stehen nämlich Europawahlen an. Natur- und Umweltverbände kritisieren diese Eile, weil sie deswegen gar nicht erst angehört werden. Das sei nicht weniger Bürokratie, sondern ein klarer Rückzieher. Insektenpopulationen oder gefährdete Feldvögel könnten sich so nicht erholen. Rebhuhn, Kiebitz, Braunkehlchen, die findet man in den Agrarlandschaften kaum noch. Wie also müssten wir sie umbauen, um da auch wieder Lebensraum für die Vogelarten zu bieten. Eine neue Studie gibt Aufschluss darüber. Janina Schreiber aus unserer Umweltredaktion hat sie sich angesehen. Die Studie und den Kiebitz.
Er ist grau und schwarz, so groß wie eine Taube und hat eine hochstehende Frisur. Der Kiebitz, Vogel des Jahres 2024 und vom Aussterben bedroht. Seit 1992 ist der Kiebitzbestand hierzulande um 88% zurückgegangen. Grund dafür ist auch, dass es für ihn im Agrarland Deutschland nur noch wenige richtige Wohlfühlorte gibt. Claudia Frank vom Dachverband Deutscher Avifaunisten erklärt.
Die Landschaften, die er bevorzugt, sind eben sehr offene Landschaften, also wenig Gehölzstrukturen oder andere vertikale Strukturen und auch Grünland, was möglichst kurzrasig ist, also eben nicht zu hoch aufwächst, damit er den Überblick behalten kann und seine Küken schützen.
Wie also müsste unser Ackerland so umgebaut werden, damit sich Kiebitz und Co. wohlfühlen? Zusammen mit einem Forschungsteam der Universität Göttingen und des Thünen-Instituts hat Frank genau das untersucht. Nicht nur für den Kiebitz, sondern auch für viele andere Vögel des Agrarlands. Rebhuhn, Feldlerche und Goldammer zum Beispiel.
Wo sind die Arten häufig und wo sind sie eben weniger häufig, um dann zu gucken, wie sieht die Landschaft dort aus, wo es ihnen gut geht, wie sieht die Landschaft aus dort, wo es ihnen nicht so gut geht.
Dabei sind die Ergebnisse unterschiedlich, je nach Art.
Also zum Beispiel die Goldammer, die nutzt Gehölze, um dort zu singen und legt Nester sozusagen bodennah an, aber auch in Grasstreifen am Rand von den Feldern. Hier konnten wir sehen, dass sobald wir eine höhere Randliniendichte haben, also längere Feldränder, sind die einfach häufiger in der Landschaft zu finden.
Für diese am Rand brütenden Arten helfen also kleinere Felder und mehr Randstreifen. Das erhöhe auch die biologische Vielfalt. Aber für den Kiebitz reicht das allein nicht aus. Das hänge auch mit seinen Feinden zusammen, sagt Frank.
Fuchs und Co., die orientieren sich oft an Gehölzstrukturen. Das ist auch ein Grund, warum Kiebitz und Co., also die Feldbrüter, versuchen zu vermeiden, nahe an solchen Gehölzen zu brüten. Deshalb haben wir in unserer Studie gesehen, dass eben die auch größere Felder bevorzugen, damit sie den Abstand zu den Randlinien und den Gehölzen eben halten können. Und das heißt, für die Arten ist es nicht ausreichend, wenn wir jetzt nur sozusagen Felder verkleinern würden, sondern hier müssen wir eben auch gezielt Bereiche aus der Nutzung nehmen, damit sie dort zum einen brüten können, die Küken groß werden können und dann aber eben auch nicht durch Füchse und Co. gefressen werden.
Zusätzlich zur Frage, wie die Flächen aufgeteilt sein müssten, hat das Forschungsteam außerdem untersucht, inwiefern sich das, was auf den Feldern wächst, auf eine Population auswirkt.
Zum Beispiel das Rebhuhn würde wahrscheinlich prinzipiell auch in den Flächen, also im Acker brüten, tut es aber in unserer Landschaft eigentlich nicht mehr wirklich, weil es sich vor allem daran orientiert, welche Vegetation war im vorherigen Jahr da. Und wenn die über den Winter weg ist, dann sucht es sich eben Bereiche, die über den Winter sie auch verfügbar sind. Und das sind dann letzten Endes Randstrukturen.
Die Forschungsergebnisse sollen Grundlage für effektive Maßnahmen der Agrarumweltpolitik sein. Frank hofft, dass ihre Studie Anklang findet. Nicht nur bei der Politik, sondern
natürlich bei Landwirten, die vielleicht merken, hey, ich kann selber was dafür tun. Zum anderen wünsche ich mir, dass kleinere Felder wieder möglich sind und auch vielfältigere Landschaften, nicht nur durch vielfältigen Anbau an Feldfrüchten allerdings, sondern auch durch eben Bereiche, die aus der Nutzung genommen werden, die sind natürlich extrem wichtig.
Dafür, das betont Frank, müsse die Landwirtschaft aber auch entsprechend belohnt werden.
Global, das Gespräch.
Landwirtschaft hinterlässt bildlich gesprochen einen Fußabdruck, weil sie Wasser braucht, klimaschädigendes CO2 produziert. Fußabdruck, das ist zu einer Maßeinheit geworden. Der ökologische Fußabdruck soll zeigen, wie nachhaltig unser Lebensstil ist. Der Wasserfußabdruck rechnet vor, wo wir wie viel Wasser in unserem Alltag verbrauchen. Und in unserem Gespräch jetzt, da soll es um den chemischen Fußabdruck gehen. Darüber konnte ich vor der Sendung mit der Umweltchemikerin Saskia Fink reden. Frau Fink, Sie arbeiten beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Sie haben sich den chemischen Fußabdruck von europäischen Flüssen angeschaut. Da müssen Sie uns jetzt vorweg aber erst noch erklären, so ein chemischer Fußabdruck von einem Fluss, was kann der uns denn erzählen?
Also der chemische Fußabdruck ist praktisch ein Maß, ein quantitatives Maß für den Einfluss von Chemikalien auf die Umwelt.
Sie haben jetzt in Europa sich 22 Flüsse ausgesucht und eine Vielzahl von Proben dazu als Grundlage genommen. Waren das jetzt mehr so große Flüsse oder sind da auch kleine Bäche, kleinere Gewässer mit dabei?
Die Donau ist dabei, die Elbe ist dabei, also verschiedene sehr große, auch vom Rhein haben wir Proben, also sehr große Flüsse, aber eben auch sehr kleine. Also bis hin zu Bächen, die vielleicht manchmal gar nicht so viel Wasser führen im Sommer. Genau, also sehr unterschiedliche Flüsse, die wir untersucht haben. Circa 600 Substanzen, nach denen wir gesucht haben. Und von denen haben wir circa 500 auch in mindestens einer dieser unterschiedlichsten Proben gefunden.
Das ist ja eine ungeheure Menge, wenn man über 600 verschiedene Substanzen untersucht. Deswegen kommt jetzt meine Frage, wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Kann man so eine Hitliste machen? Was ist am meisten gefunden worden und was eigentlich kaum?
Ja, kann man, genau. Man kann zum Beispiel sich anschauen, welche Substanzen wurden besonders häufig gefunden. Besonders häufig soll jetzt nicht heißen, am gleichen Standort immer wieder. Da gibt es eben Substanzen, die sind auch ganz bekannt. Carbamazepin gehört dazu, ist eigentlich ein Antiepileptikum. Das finden wir immer wieder in der Umwelt. Dazu gehört auch Diclofenac, was als Schmerzmittel verwendet wird, auch in der Humanmedizin. Aber wir finden auch verschiedene Pflanzenschutzmittel immer wieder. Fipronil ist zum Beispiel eine Substanz, die sehr häufig gefunden wird. Genau.
Wenn wir jetzt schon mal so ein Ranking haben, es ist viel Arzneimittel drin, viele Pestizide drin. Kann man denn was sagen, dass es auffällige Konzentrationen gibt? Oder wenn wir gerade von großen Flüssen reden, wird das nicht sozusagen verwässert?
Selbst in so großen Flüssen wie der Donau finden wir von bestimmten Substanzen Maximalkonzentrationen. Die bewegen sich dann sogar im Bereich von Mikrogramm pro Liter. Also schon größere Mengen, die wir da finden.
Also höhere Konzentrationen von Arzneimitteln, von Pestiziden. Was hat das für eine Wirkung auf das Gewässer beziehungsweise das Leben im Gewässer, das Ökosystemgewässer?
Ganz unterschiedliche Wirkungen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir nicht nur uns angucken, welche Substanzen wir finden, in welchen Konzentrationen wir sie finden, sondern eben auch einen Parameter einführen, einen Wirkungsparameter, der genau darüber uns Aussagen liefern kann. Und das ist eben dieser chemische Fußabdruck. Und da gehen wir in unserem Ansatz so vor, dass wir uns anschauen, was es für Wirkungen auf verschiedene aquatische Organismen haben kann. Zum Beispiel, ob ein kleines Krustentierchen, was einer bestimmten Konzentration ausgesetzt wird im Labor, sich noch bewegen kann oder nicht mehr, da schon eingeschränkt ist. Oder ob Algen zum Beispiel im Wachstum gehemmt sind oder keine Photosynthese mehr betreiben können. Also entsprechend dieser verschiedenen Organismengruppen schauen wir uns auch verschiedene Endpunkte an.
Bei den, ich sage jetzt mal, Fußabdrücken, die Sie dann jetzt gemessen haben, gibt es denn dann Stellen oder Regionen, wo Sie sagen, hier ist die Konzentration so hoch, dass man ja mit Auswirkungen auf das Flussleben rechnen muss?
Ja, wobei unser Anspruch war nicht, eine gute geografische Abdeckung zu bekommen und genau zu sagen, dass an bestimmten Standorten zu bestimmten Zeitpunkten ein erhöhtes Risiko besteht. Das können wir mit den Proben, die wir untersucht haben, nicht beantworten. Aber ja, es gibt eben bestimmte Proben, die stechen heraus. Da haben wir ein erhöhtes Risiko bestimmten Organismengruppen gegenüber. Trotzdem ist das eben eine Momentaufnahme.
Eine Momentaufnahme. Sie haben vorhin gesagt, große Flüsse genauso wie kleine Bäche. Kann man denn da eine Unterscheidung feststellen, dass es irgendwo mehr in großen Flüssen einen größeren Fußabdruck gab als in kleineren Bächen?
Ja, wir haben uns tatsächlich auch Verteilungen angeschaut und da haben wir festgestellt, dass die kleinen Flüsse, also die Proben aus den kleinen Flüssen, die wir untersucht haben, eher breite Verteilungen von diesem chemischen Fußabdruck aufweisen und große Flüsse eher schmale Verteilungen. Das haben wir uns so erklärt, wenn da so ein ganz kleines Rinnsal langfließt und eben nicht viel Wasser mit sich führt, dann kann das relativ schnell zu hohen Konzentrationen und eben auch zu einem hohen Risiko bestimmten Organismengruppen gegenüber führen. Und bei großen Flüssen wird das eher verdünnt. Deswegen diese unterschiedlichen Verteilungen.
Wir diskutieren ja eigentlich schon seit Jahren über den Zustand von Gewässern und wissen auch, dass eine Vielzahl noch längst nicht in einem guten ökologischen Zustand sind. Es gibt eine EU-Wasserrahmenrichtlinie, die versucht, da Abhilfe zu schaffen. Wenn Sie jetzt Ihre Ergebnisse sehen, heißt das dann, sowas wie diese Rahmenrichtlinie nützt alles nichts, hat alles nichts genützt bis jetzt?
Die Wasserrahmenrichtlinie ist wichtig und die muss einfach erweitert werden. Die wird auch tatsächlich überarbeitet oder es gibt schon Empfehlungen. Zuletzt eine Empfehlung dahingehend, dass bestimmte neue Substanzen mit in die Wasserrahmenrichtlinie aufgenommen werden. Das sind auch Substanzen von unserer Liste mit dabei, zum Beispiel Diclofenac, Carbamazepin. Wir kommen allerdings nicht hinterher, was die Anzahl an Substanzen angeht. Also, wie jetzt die Ergebnisse unserer Studie haben gezeigt, da sind eben noch viel, viel mehr Substanzen in der Umwelt, von denen wir tatsächlich bei einem großen Anteil auch gar nicht genau wissen, was sie für Wirkungen in der Umwelt haben. Es bleibt die gleiche Herausforderung. Wir schauen uns Einzelsubstanzen an, berücksichtigen aber nicht mögliche Mischungseffekte von dieser Vielzahl der Substanzen, die wir eben anschauen. Und deswegen braucht es auf jeden Fall auch eine bessere Berücksichtigung dieser Mischungen in der Umwelt.
Großer chemischer Fußabdruck, vor allem in kleinen Bächen. Und das mit einer Vielzahl an Stoffen, die da nicht reingehören. So die Analyse von Helmholtz-Umweltchemikerin Saskia Fink. Besten Dank Ihnen für diesen Blick ins Leben unter Wasser. Und wir bleiben noch eine Weile untergetaucht, und zwar an der Küste von Kenia. Hier gibt es 17 verschiedene Arten von Delfinen und Walen. Also Artenschwund ist hier nicht das Problem, noch nicht. Durch den Klimawandel kommen sich Tierwelt und Fischer allerdings immer näher. Und so passiert es, dass Delfine und Wale sich eben in den Plastiknetzen der Fischer verfangen, verheddern und dann nicht mehr rauskommen. In alten, im Meer treibenden Netzen, aber auch in den tatsächlich von Fischern aktuell ausgelegten. Tilko Glesken hatte die Gelegenheit, an einem Training teilzunehmen, bei dem Menschen lernen, die Tiere aus den Netzen auch wieder zu befreien.
Ich träume davon, dass wir Menschen unseren Lebensunterhalt nachhaltig erwirtschaften und es allen Tieren im Meer und auch den lokalen Gemeinschaften gut geht und alle ihr Leben leben können.
Lilian Mulupi arbeitet in Kenia für den Internationalen Tierschutzfonds. Sie weiß, dass ihr Traum durch den Klimawandel immer mehr zum Wunschtraum wird. Denn immer häufiger verhaken sich Delfine, Wale und Haie in den Netzen der Fischer, hier in Watamu an der Nordküste Kenias. Der Grund? Zu warmes Wasser, erklärt Meeresbiologe Brian Sharp. Wale sind gezwungen, neue Lebensräume für Nahrung zu finden. Manchmal sind aber genau das Gebiete, in denen Fischer unterwegs sind. Und das kann für die Wale tödlich sein. Deshalb üben die Tierschützer jetzt mit den Fischern, wie sie Meeressäuger wieder aus einem Netz befreien. Eine Boje soll der Wal sein. Sie wird an ein langes Seil gebunden und hinter einem Boot hergezogen. Von einem anderen Boot aus müssen die Fischer einen Haken auswerfen und so versuchen, das Seil von der Boje abzuziehen. Ein Kraftakt. Hängt das Seil an einem Tier, ist das noch schwieriger, weiß Fischer Hamisi Kirauni. Leider hatte sich ein Wal in der Leine verfangen. Es war nicht einfach, sie zu entfernen. Wir sind langsam an den Wal herangefahren, immer näher. Aber natürlich hat der Wal versucht wegzuschwimmen, sodass wir die Leine leider nur abschneiden konnten. Kirauni weiß nicht, ob er den Wal mit seinem Befreiungsversuch retten konnte. Aber ihm fällt auf, dass er immer häufiger mit Meerestieren in Kontakt kommt. Auf seinem Handy hat er Fotos und Videos von seltenen Meeresschildkröten, großen Haien, Delfinen und Walen. Sie alle hatte der Fischer schon versehentlich eingefangen. Deshalb will Kirauni im Training lernen, wie er helfen kann. Der Klimawandel stellt die Fischer hier an der Küste Kenias vor große Herausforderungen. Die Familie von Salim Ali etwa lebt seit Generationen vom Fischfang. Doch die Probleme für ihn nehmen zu. Manche Arten sind ausgestorben und auch unser Wissen, das wir noch von unseren Vorfahren haben, geht immer mehr verloren. Das Wetter spielt immer mehr verrückt. Es ist ganz anders als noch vor 3 Jahren. Alles ist ganz anders. Eine Bedrohung für Mensch und Tier gleichermaßen. Salim Ali hofft, dass er zumindest einige Tiere durch sein neues Wissen retten kann. Denn gerade die Unterwasserwelt lockt viele Urlauber nach Kenia. Immer wenn wir bunte Fische, zum Beispiel Schmetterlings oder Papageien oder auch Mondfische fangen, töten wir sie nicht. Stattdessen entfernen wir sorgfältig die Haken und geben sie zurück ins Meer, denn sie gehören den Weißen. Die Weißen, das sind für Salim Ali die Urlauber. Sie sorgen an der Küste Kenias für Perspektiven. Doch dafür braucht es gesunde Meere.
Ans Meer fahren vielleicht einige jetzt um die Ostertage zur Erholung, Urlaub, das ist was wir mit Ostern verbinden, Hasen gehören auch dazu und natürlich Schokolade. Die Verbraucherzentrale hat aktuell einen Vergleich gemacht und festgestellt, dass die Osterschokolade fast doppelt so teuer ist wie normale. Da wird also auf die Hasen und Eier kräftig aufgeschlagen und wer meint, dass davon ja dann wenigstens die Kakaobauern profitieren würden, den wird der Bericht von Dunja Sadaki enttäuschen. Die Elfenbeinküste ist größter Kakaoproduzent und dort hat sie mit Kakaobauern gesprochen.
Ende 2023 in der Elfenbeinküste. In den Lagerhäusern, die eigentlich gut gefüllt sein sollten, stehen ratlose Kakaobauern, so wie Siaka Sila. Seine Kakaoernte ist katastrophal, erzählt er damals der französischen Nachrichtenagentur AFP. Ausgerechnet im Sommer, zur Zeit der Kakaoblüte, waren starke Regenfälle auf die Bäume niedergeprasselt.
Das ist das schlimmste Jahr, seitdem ich im Kakaogeschäft bin. Es ist der Regen, der schuld daran ist. Als der Kakao blühte, fielen dadurch die Blüten ab. Zu viel Regen kann Kakao nicht verkraften. Das war's dann.
Die wenigen Früchte, die heranreifen konnten, waren im Innern oft verfault. Auch eine Folge des starken Regens und der lang andauernden Feuchtigkeit. Nun, im neuen Jahr, plagt Trockenheit die Kakaoplantagen. Die schlechten Ernten aus Westafrika treiben die Weltmarktpreise in die Höhe, sagt Hélène Kouame. Sie ist Kakaobauerin und leitet eine Genossenschaft, die den Kakao auch im Land verarbeitet und exportiert. Sie sagt, durch die knappe Ernte müsse sie den Kakao nun teurer einkaufen. Eine Tonne Kakao wird normalerweise für 1 Million Franc-CFA pro Tonne eingekauft. Das sind etwa 1.500 Euro. Das ist der Preis, der vom staatlichen Kaffee-Kakao-Rat festgelegt wurde. Aber angesichts der Schwierigkeiten, mit denen wir derzeit auf den Plantagen konfrontiert sind, ist der Preis gestiegen. Wir können den festgelegten Preis nicht respektieren. Wir sind gezwungen, den Produzenten einen Mehrpreis zu zahlen, weil die Ernte so gering ausgefallen ist. Die Elfenbeinküste ist nicht nur der weltweit größte Kakaoproduzent, in diesem Sektor arbeiten auch gut 20% der Bevölkerung. Von den gestiegenen Preisen haben die ivorischen Bauern aber nicht viel. Die Mehrheit von ihnen lebt von weniger als 67 Cent pro Tag. Die Profiteure, die großen internationalen Schokoladenhersteller. Die Armut der Bauern wird in der Elfenbeinküste zunehmend zu einem gesellschaftlichen Problem. Denn nicht nur die häufiger werdenden Starkwetterereignisse setzen ihnen zu. Auch die starke Inflation führt dazu, dass die Bauern sich die hohen Kosten für Pestizide und Düngemittel nur noch schwer leisten können. Auch hier die Folge: Ernterückgang. Und dann fehlt das Geld für Erntehelfer. Auch deshalb nimmt der Anteil von Kinderarbeit auf Kakaoplantagen zu. Der staatliche Kaffee-Kakao-Rat versucht eigentlich seit ein paar Jahren, seine Bauern zu unterstützen. Mit einem festgelegten Preis pro Saison und einer staatlichen Prämie von 400 US-Dollar pro Tonne. Experten sagen, durch den vor der Ernte staatlich festgelegten Preis profitierten die Bauern aber eben auch nicht von den aktuellen Höchstpreisen. So sieht das auch Kakaoproduzentin Hélène Kouame. Ehrlich gesagt, mit der Politik, die wir hier in der Elfenbeinküste haben, haben wir aktuell einen Tiefstpreis. Der Preis gilt vom 1. Oktober bis 31. März. Wir sind nicht gewohnt, dass der Preis während dieser Periode steigt. Wir hoffen aber, dass die Produzenten bei der nächsten Kampagne im Oktober 2024 von einer Preiserhöhung profitieren werden. Hinzu kommt, viele Kakaobäume sind alt und anfänglich für Krankheiten. Daher legen viele Bauern neue Felder an und holzen dafür Wälder ab. Die Elfenbeinküste hat so seit 1960 rund 85% ihres Waldes verloren. In Europa versucht man, auf dieses Problem zu reagieren. Ab Ende des Jahres gilt eine neue EU-Regelung. Sie verbietet Unternehmen den Kauf von Kakao, der auf solchen abgeholzten Flächen angebaut wurde. Das könnte wichtige Wälder in Westafrika schützen, aber auch dazu führen, dass betroffene Landwirte noch weiter verarmen, wenn sie nicht für weniger Kakao besser bezahlt werden.
Also selbst der Biss in den Schokohasen hinterlässt einen Fußabdruck, soziale Folgen und auch Folgen für Natur und Umwelt. Das war das Umweltmagazin Global. Mein Name ist Alice Thiel-Sonnen. Eine friedliche Zeit wünsche ich.